Der Radio Köln FC-Podcast. Präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen.
Ich habe keine Worte, das ist mega geil.
Unfassbar, wirklich. Super schön gespielt. So sollten sie immer spielen.
Ich kann nichts mehr darauf sagen. Das ist alles super. Alles super. Mega.
Grandios. Das hat niemand gedacht. Aber Köln hat super aufgespielt und hat das absolut verdient.
Ja, Weltklasse. Geht nicht besser, oder?
Wir gehen jetzt erstmal feiern in die Stadt und freuen uns für den FC. Ne?
Danke, FC. Habt ihr geil gemacht.
Super.
Aber sowas von geil. Habt ihr auch nicht mit gerechnet, oder? 4:1 im Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Hat das Spaß gemacht. Was ein Spiel. Ein Tag, an dem alles zusammengepasst hat. Der höchste Derby-Heimsieg seit 25 Jahren. Seit dem 4:0 unter Peter Neururer 1996. Torschützen damals. Olise, Muntiano, Vladuju und Polster. Diesmal heißen die Kandidaten Ljubicic, Ut, Duda und Andersson. Ja, ein Spiel, an das wir, glaube ich, noch ganz oft zurückdenken werden, das wir ganz sicher nicht vergessen werden und das bei uns allen, nicht nur bei Marvin Schwäbe, glaube ich, das hier ausgelöst hat.
Gänsehaut pur, ja, unbeschreiblich.
Ja, 4:1, ich kann es ja immer noch nicht fassen, aber jetzt seid erstmal herzlich willkommen hier im FC-Podcast. Wir sprechen natürlich nochmal ausführlich über dieses Ausnahmederby, über diesen grandiosen Sieg des ersten FC Köln. Ihr habt gerade Marvin Schwäbe gehört. Wir sprechen über sein Bundesliga-Debüt, das ja schöner nicht hätte sein können. Da spielst du das erste Mal in der Bundesliga, gleich ein Derby, und dann gewinnst du 4:1. Wir sprechen über einen Derby-Spezialisten, der eine unfassbare Siegquote hat gegen Borussia Mönchengladbach. Ihr wisst Bescheid, Sally Özcan. Zu Recht dann auch noch Spieler des Spiels geworden. Wir sprechen über fast schon verloren geglaubte Abschlussqualitäten bei Marc Uth, bei André Duda, bei Sebastian Andersson. Auch das hat einfach gepasst an diesem Tag. Was haben die vorher Chancen liegen lassen? Und im Derby klappt auf einmal alles und sie machen endlich ihre Hütte. Und dann blicken wir natürlich, wenn wir all das Schöne vom Derby gegen Borussia Mönchengladbach abgearbeitet haben, nochmal genossen haben, ja, blicken wir voraus auf die noch kommenden Spiele. Mit viel Fantasie ist da ja noch durchaus punktemäßig einiges drin. Der FC spielt in den 4 Partien, die noch anstehen, gegen 3 Kandidaten, die unter dem FC in der Tabelle stehen. Ja, wo kann das noch hinführen? Jetzt mit diesem 4:1-Sieg im Rücken. Oder sollten wir mal schön den Ball flach halten? Sprechen wir gleich drüber. Gucken wir uns alles an und natürlich dann auch noch die Zuschauerfrage. Die Stimmen aus der Politik werden immer lauter, bis hin zu Geisterspielen, die da wieder gefordert werden. Es gibt viel Kritik an den 50.000, die beim Derby mit dabei waren. Auch die zum Teil nicht berücksichtigte Maskenpflicht am Platz. Der Geschäftsführer Alexander Werle hat sich gerade aktuell dazu nochmal geäußert. Aktuell heißt jetzt bei der Aufzeichnung dieses FC-Podcasts ist es Montagnachmittag. Was genau er gesagt hat, bekommt ihr ja auch ganz frisch in die Ohren serviert. Aber jetzt bitte nochmal die Highlights des Derbys gegen Borussia Mönchengladbach. Das 4:1 in der XXL-Highlight-Zusammenschnitt-Version. Hatte großen Spaß diesmal, könnt ihr mir glauben. Endlich hat sich der FC belohnt für wieder mal eine ganz, ganz bockstarke Leistung. Bitteschön! Willkommen zum 93. Bundesliga-Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach. Und ich glaube, ich brauche da nichts mehr groß erklären, was dieses Spiel bedeutet. Vor allem für die Fans.
Das, was einfach schön ist, ist einfach diese Emotion zu erleben. Und ich durfte es hier noch nicht erleben. Das erste Mal auch in der Größe.
Özcan nochmal auf Hector, der versucht zu flanken. Ball kommt auch an den Fünfer. Modest, könnte schießen aus der Drehung. Modest! Und Jan Sommer, auch da leider nicht voll erwischt, die Kugel, kein Druck auf den Ball gebracht, kein Problem für Jan Sommer. Hector quer auf Kainz, Kainz mit dem linken Fuß in Richtung Elfmeterpunkt, da ist die Schusschance für Duda, Duda! Jan Sommer ist unten im linken Eck.
Ich fand in der ersten Halbzeit, sind wir nicht so gut reingekommen, haben dann zum Ende das Spiel gehabt, hatten ein, zwei Möglichkeiten, wo Sommer überragend dann reagiert, auch bei der einen Ecke.
Viel Getummel am Elfmeterpunkt. Der Ball kommt an den 5-Meter-Raum, verlängert und dann Modest! Und dann landet der Ball auf der Querlatte. Valjan Sommer, die hat da noch irgendwie auswärts und den Ball mit einer Wahnsinnsparade hält. Dickste Chance in diesem Derby, habe ich schon fast drin gesehen. Jetzt wird's gefährlich. 5 Gladbacher gegen 3 Kölner. Player am Strafraum legt rechts raus. Das ist die Schusschance für Hermann. Schwäbe hält. Reißt die rechte Hand hoch und lenkt den Ball über die Querlatte.
Bundesligaspiel, das erste. Ja, da hat man schon ein bisschen Anspannung, ist klar. Aber nervös jetzt nicht unbedingt.
Ja, Gladbach wartet sehr lange. Robert Schröder zeigt an, bitte jetzt ausführen die Ecke. Und der Ball kommt an den Fünfer. Kommt voll auf Modest. Ball landet zu zentral bei Kone. Der legt ab für Zakaria. Und der Ball rechts am Tor vorbei. Schwäbe macht sich noch lang. Und der Ball hat sogar noch den rechten Torpfosten erwischt. Jetzt die Ecke von Florian Kainz. Ball ist freigegeben. Ball kommt an den ersten Pfosten, geklärt von Gladbach. Im Zentrum, 25 Meter vor dem Tor, Lubicic, alle 5 Meter rum. Das ist Schuss von Schichos. Schichos so halb im Trudeln, kann den Ball nicht aufs Tor bringen. Und das war's. Die erste Halbzeit ist beendet. Es geht mit einem torlosen 0:0 in die Kabine.
Interessant fand ich, dass wir die erste Halbzeit wieder wirklich richtig gut gespielt haben, uns nicht belohnen. Und zweite Halbzeit waren wir nicht ganz so gut. Ne? Haben wir nicht die Kontrolle verloren, vielleicht nicht, aber wir haben mehr zugelassen. Aber wir machen die Tore.
Özcan löst das gut. Querpass auf Kainz, der links raus. Da ist etwas Platz jetzt für Benno Schmitz, der nach der Verletzung von Hector auf die linke Außenverteidigerposition gerückt ist. Jetzt das Zuspiel auf Özcan. Özcan, alle 5er, du da mit der Chance. Und der Nachschuss, Möglichkeit, Lubicic. Tor! Lubicic! Lubicic! Mit der Führung in den rechten Tor, Mikkel. Bums! 1-0 FC im Derby gegen Gladbach. Scully immer noch am Ball, zieht ins Zentrum, steckt durch an die Strafraumgrenze, dann Player, Player aus der Drehung und dann die Nachschussmöglichkeit und der Ball vorher am Pfosten, Riesenglück, Marvin Schwäbe fliegt hinterher und der Konter, 4 Kölner, 5 Kölner gegen 2 Gladbacher, Modest mit der Chance, Modest, Außennetz, Außennetz, ans rechte Außennetz, 63. Minute, fast das 2:0. Die Borussia wieder im Spielaufbau. Elvidi noch in der eigenen Hälfte. Rechts raus. Auf Hermann. Hermann an die Strafraumgrenze. Ball läuft schnell. Schussmöglichkeit für die Borussia. Tor 1-1. Tor 1-1. Ausgleich. Jonas Hofmann gleicht aus für Borussia Mönchengladbach.
Ja, aber ansonsten waren wir effizient. Wir haben super gespielt. Wir haben alles rausgehauen. Wir haben gut nach vorne gespielt. Und ja, für mich, für den Kampfgeist, den wir heute an den Tag gelegt hatten, wie viele Zweikämpfe wir gewonnen haben, hatten wir es absolut verdient, am Ende zu gewinnen.
Und dann Uth, Uth mit der Chance. Uth! Tor! 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 Mark Uth nutzt den Fehler in der Gladbacher Hintermannschaft und trifft unten rechts ins Eck. 2-1 für den ersten.
Ich glaube, Gladbacher macht einen riesen Bock, spielen mit dem Ball in den Füßen. Ich spekuliere natürlich darauf, den Querpass, und nehme ihn an, lege ihn nochmal vor und schieße ihn in die kurze Ecke.
Lubicic legt nochmal ab für Schindler. Der flankt aus dem Halbfeld an den 5-Meter-Raum. Das ist Chance für Duda! Und Tor! Und Tor! Und Tor! Und Tor! Duda mit dem 3:1! André! Duda, Duda, Duda! Ja, 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 ja! 3:1 für den ersten Dauerschleife.
Zu Hause 50.000 Fans und Südtribüne bebt. Gibt nichts Schöneres.
Ball landet bei Schindler. Schindler zentral auf Özcan. Özcan links raus auf Louis Schaub. Hat den Ball auf dem linken Fuß. Flanke kommt an den 5. Andersson. Tor! 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 Andersson! 4:1! Jetzt gibt es sogar eine Packung hier für den Gladbacher. Sebastian Andersson mit dem Kopf unter die Querlatte. Und er freut sich ja noch nicht mal richtig. Ärgert er sich über die Chance, die er ein paar Minuten zuvor verdandelt hat. Ach Quatsch, hör mal, der Ball ist drin und das ist ein Derby-Tor. Und das vierte ist so schön wie das erste, das zweite und das dritte. Der FC mit 4:1 vorne gegen Borussia Mönchengladbach in diesem 93. Bundesliga-Derby.
Wir sind ein geiler Haufen einfach. Wir unterstützen uns alle gemeinsam und nur so geht's.
Und der pfeift gar nicht. Schwers an. Der Derby-Sieg ist perfekt. Der FC Köln schlägt an diesem 27. November 21 Borussia Mönchengladbach mit 4:1.
Und zwar genau mit diesem Ergebnis und nicht anders. Und wie hat es Marc gut gesagt, wir sind ein geiler Haufen und das war definitiv ein extrem geiles Spiel. Und ich muss euch kurz eine Geschichte noch erzählen. Vor dem Anpfiff, als ich mich nochmal vorbereitet habe aufs Derby, habe ich online dann auch mal so ein bisschen rumgeblättert und bei Kicker online geguckt, was die Kollegen im Live-Ticker denn so schreiben. Und da stand dann gleich mal als erster Satz: Wenn der FC das Derby heute gewinnen sollte und mit 3 Toren Vorsprung, würde er in der Tabelle sogar an Borussia Mönchengladbach vorbeiziehen. Und ganz ehrlich, da habe ich nur geschmunzelt. Ja, also jetzt mal schön langsam. Derby-Sieg mit einem Tor wäre schon fantastisch, wäre schon im Grunde über den Erwartungen. Aber da habe ich nicht mit gerechnet, dass die das Ding da 4:1 gewinnen mit 3 Toren Vorsprung. Und jetzt ist der FC tatsächlich sogar in der Tabelle noch vorbeigezogen auf Platz 10. Hat mehr Tore geschossen, deshalb vor Borussia Mönchengladbach. Und das war der 2. Derby-Sieg in Folge nach dem 2:1 im Borussia Park vergangene Saison, jetzt eben dieses 4:1 in Köln. Und dieses Derby hatte so viele fantastische Geschichten, da kommst du ja gar nicht mehr hinterher mit dem Erzählen. Aber diese hier, die muss natürlich gleich an erster Stelle stehen. Der Spieler des Spiels, Salih Özcan, hat zwar diesmal nicht getroffen, wie noch in Mainz, aber er war auf dem Feld der überragend Mann. Das Zweikampfmonster. Laufstark, kampfstark, der hat den Borussen da sowas von den Schneid abgekauft, hat so viele starke Ballgewinne gehabt, also auch ganz wichtige Zweikämpfe gewonnen, hat dann immer wieder mit nach vorne angeschoben, war an einigen Treffern beteiligt. Also eins mit Sternchen, eine andere Note kannst du da glaube ich gar nicht geben. Und Salih Özcan, ihr habt das im Vorfeld vielleicht mitbekommen, der hatte ja schon eine Wahnsinns-Siegquote im Derby. 3-mal hat er vorher gegen Borussia Mönchengladbach auf dem Platz gestanden und 3-mal hat er diesen Platz als Sieger verlassen. Also es macht eine 100%ige Siegquote und dabei ist es geblieben. Auch im 4. Anlauf. 3 Punkte für den 1. FC Köln. Und was sagt der Salih dazu?
Sag mal, die Statistik läuft weiter. Freuen wir uns natürlich. War eine Hammer, mega Team-Performance. Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit, sag ich mal, haben wir wieder die Chancen nicht genutzt, aber gehen wir trotzdem mit einem guten Gefühl in die Halbzeit und in der zweiten Halbzeit haben wir einfach geliefert, ja, und haben die Fans stolz gemacht.
Ja, überragende Team-Performance hat er natürlich recht, aber wir bleiben jetzt mal hier dabei. Wir heben ihn jetzt mal ein bisschen raus, denn das hat er sich absolut verdient mit der Leistung, hab's angesprochen, das Zweikampfmonster in diesem Derby. Und das hat er ja im Grunde auch vorher so angekündigt, hat gesagt, im Derby, da stehe ich noch mehr unter Dampf, da versuche ich noch härter in die Zweikämpfe reinzugehen. Und genau das hat er gemacht und er hat, glaube ich, so manchen im FC-Trikot da mitgezogen. Und das war ganz wichtig, dass er da so vorneweg marschiert ist.
Ich glaube, jeder Spieler ist am Ende sauer, wenn wir den Tag vermiesen, in die Zweikämpfe gehen und gefühlt die keine Zweikämpfe ja, bestreiten können oder gewinnen können und gar nicht zum Spielen kommen. Und ich glaube, das war einfach unsere Aufgabe in dem Spiel, einfach Gladbachern die Lust, Fußball spielen zu nehmen. Und das haben wir hinbekommen. Und ja, steht es am Ende zu Recht, sage ich mal, 4:1.
Völlig zu Recht. Wobei, also müssen wir schon sagen, vielleicht 1-2 Törchen zu hoch, wenn man den Spielverlauf sieht. Also nach dem 1:1 hätte es, wenn es ganz doof läuft, dann auch nochmal kippen können. Aber der FC hat sich endlich belohnt, reden wir gleich auch noch drüber, hat endlich mal effizient da vorne seine Chancen genutzt. Und nochmal zurück zu Salih Özcan. Normalerweise hebt der Trainer Steffen Baumgart keinen Spieler heraus. Mag er überhaupt nicht, betont er auch immer wieder, wenn da Nachfragen kommen nach den Spielen auf der Pressekonferenz. Aber diesmal hat er seine eigene Regel gebrochen und auch das völlig zu Recht.
Ich bin, glaube ich, keiner, der dann jemanden mal raushebt, aber Salih hebe ich heute raus. Ich glaube, ganz, ganz viele wichtige Zweikämpfe geführt, die dann immer wieder auch die Mannschaft dann mit angetrieben haben. Ja, und als Kölner Junge hat er heute das Derby, glaube ich, für sich dann auch ja nicht nur genutzt, sondern hat, glaube ich, auch sehr, sehr viel Spaß gehabt am Zweikampfverhalten. Und ja, und das war ganz wichtig für uns.
Also Salih Özcan, bitte genau so weitermachen. Der ist in einer ganz starken Form. Das hatte sich gegen Mainz, wo er sich mit seinem ersten Bundesligator im 74. Bundesligaspiel belohnt hatte, schon angedeutet. Jetzt diese Fortsetzung im Derby, beziehungsweise er hat da nochmal einiges draufgepackt. Aber wir haben ja noch weitere schöne Geschichten und eine weitere davon ist die von Marvin Schwäbe. Ihr wisst das, Timo Horn hat sich leider schwer am Knie verletzt, fällt bis zum Ende der Hinrunde aus, kann dann erst im neuen Jahr wieder einsteigen. Also die Nummer 2 im Derby, die Nummer 1. Ja, kannst du da bei deiner Bundesliga-Premiere, denn Marvin Schwäbe hatte vorher noch in die Bundesliga gespielt, kannst du da mehr Druck haben, als wenn du da gleich in so ein Derby, in ein so prestigeträchtiges Duell einsteigst? Ich glaube nicht, aber der Mann hat offenbar richtig gute Nerven. Von Nervosität war da überhaupt nichts zu sehen. Marvin Schwäbe hat es genossen und er hat seinen Job gemacht.
Der Tag heute war wirklich der absolute Wahnsinn für mich. Erstes Bundesligaspiel, Derby gewonnen, volle Hütte, besser geht nicht.
Ja, in der ersten Halbzeit, ihr habt es gerade nochmal in der Zusammenfassung gehört, hat er einen schön über die Querlatte gelenkt. Zweite Halbzeit hat er auch noch ein, zwei starke Situationen gehabt. Einmal aus kürzester Distanz gegen Player auf der Linie gehalten. Also ganz sicherer Rückhalt, gelungenes Bundesliga-Debüt von Marvin Schwäbe. Und auch da gibt es zu Recht ein Lob vom Trainer Steffen Baumgart.
Erstmal tut uns das leid, dass Timo verletzt ist. Ja, also da sollten wir das immer nicht vergessen. Ja, und Marvin hat genau das gemacht, wofür wir ihn geholt haben. Erstens ist er ein sehr, sehr guter Kollege. Dann hat er sehr, sehr gute Leistung schon im Pokal gebracht. Und heute hat er das bestätigt, dass wir ihn nicht umsonst geholt haben. Und wie gesagt, ich finde, er hat es sehr, sehr gut gemacht. Hat auch dann in den entscheidenden Phasen, worüber wir gesprochen haben, wo hätte das Spiel kippen können, dann auch den einen oder anderen guten Ball dann auch noch gehalten. So stellt sich natürlich ein Einstand vor für ihn. Also kann man mehr als zufrieden sein.
Hat den Jungs da vor sich, glaube ich, Sicherheit gegeben, weil er eben Sicherheit ausgestrahlt hat. Fehlerlos, gelungenes Bundesliga-Debüt. Und damit machen wir auch da einen Derby-Haken dran und kommen gleich zur nächsten schönen Geschichte. Und auch das hat einfach komplett gepasst an diesem Tag. Also manchmal läuft einfach alles. Was haben wir in den vergangenen Podcast-Folgen auch drüber gesprochen, über die mangelnde Chancenverwertung. Und da fielen immer wieder die Namen vor allem von André Duda, aber auch von Marc Uth oder Sebastian Andersson. Die haben ja Abschlussqualitäten, die haben das in der Bundesliga schon mehrfach nachgewiesen, haben schon viele Treffer erzielt. Uth auch für den FC schon, Duda für den FC, Andersson, ihr wisst das, hatte diese lange Verletzungsgeschichte, bislang erst ein Saisontreffer. Und dann kommt dieses Derby und alle drei treffen. Uth legt vor mit dem 2-1. Minute später legt Duda nach mit dem 3-1 und hinten drauf dann nochmal Sepp Andersson, wobei er da vorher ja eine ordentliche Kopfballchance noch verdaddelt hat, war eigentlich für ihn, für so ein Kopfballmonster wie ihn, im Grunde ein Elfmeter. Aber den hat natürlich dann auch Sommer erstklassig gehalten, auch das muss man einfach mal anerkennen. Der war gar nicht so unplatziert, sein Kopfball. Und dann hat es ja zumindest dann in der 90., 91. Minute endlich hingehauen. Obendrauf noch so als Kirsche auf der Sahnetorte das 4-1 per Kopf unter die Querlatte. Da war da mal gar nichts zu halten für Jan Sommer. Und ich glaube, das wird diesen dreien einfach nur gut tun, dass die sich auch endlich mal dann mit einem Tor belohnt haben. Ja, und Marc Uth, ja auch gebürtiger Kölner, der trifft natürlich besonders gerne dann in so einem Derby. Hat ja auch vorher schon mal einen Derby-Treffer erzielt. Beim ersten Geisterspiel im Borussia Park, glaube ich, ganz zu Beginn der Pandemie. Da hat er den Anschlusstreffer zum 1-2 erzielt und da blieb es dann leider auch bei. Hier war es das 2-1 für den FC. Ja, der Rest hat dann so seinen Lauf genommen. Also, was willst du da noch aussetzen an einem so wundervollen Fußballtag? Der Trainer Steffen Baumgart kann einfach nur zufrieden sein mit seiner Mannschaft. Diesmal hat nicht nur das Läuferische, Kämpferische und phasenweise auch Spielerische gepasst, sondern eben auch dann in der zweiten Halbzeit endlich die Chancenverwertung. Und Steffen Baumgart hatte das ja immer angekündigt. Hat gesagt, wir werden über diesen Punkt drüber kommen, wo wir uns dann auch für die guten Leistungen belohnen, wo wir die Tore machen, uns nicht nur viele Torchancen rausarbeiten, sondern die Treffer auch erzielen. Und genauso ist es eingetreten. Also Steffen Baumgart, ja, weiß, wovon er redet. Hat da völlig recht behalten und ist dann auch zu Recht nochmal exklusiv vor der Südkurve abgefeiert worden. Ja, die vielen Tausenden auf der Südtribüne haben ihn gefordert und sie haben ihn bekommen. Und dann hat er seine Schiebermütze gezogen und dann zur Welle angesetzt mit den Fans. War ein schönes Bild und auch das hat sich der Trainer, denke ich, absolut verdient. Denn auch er hat natürlich einen großen Anteil an diesem 4-1 Derby-Erfolg. Und dass der FC jetzt mit 18 Punkten richtig gut dasteht in der Tabelle, nach wie vor ungeschlagen ist im eigenen Stadion, viertstärkstes Heimteam, glaube ich, der Fußball-Bundesliga, allerdings auch punktgleich mit dem Drittplatzierten. Ja, nur die Dortmunder sind da im Moment noch eine Klasse für sich. Die haben alle Heimspiele gewonnen, 7 an der Zahl. Da kommt der FC nicht ganz ran, aber das ist eine Festung, das Rhein-Energie-Stadion. Mannschaft, Trainer, zusammen mit den Fans. Derby war ja ausverkauft, 50.000, überragende Stimmung im Rhein-Energie-Stadion. Nur was auf der einen Seite einfach schön mitzuerleben war, das ist auf der anderen dann längst zum Politikum geworden. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Ne? Ist sowas verantwortbar angesichts der sich zuspitzenden Corona-Pandemie, den teils dramatischen Entwicklungen in einigen Bundesländern wie Bayern? Die Kritik im Nachgang ist zum Teil jedenfalls heftig und laut seitens einiger Politiker, aber auch in der gesellschaftlichen Diskussion. Ja, und deshalb hat sich FC-Geschäftsführer Alexander Werle zu Wort gemeldet und sich gewehrt, das ausverkaufte Derby verteidigt. Seine wichtigsten Aussagen, die hört ihr gleich. Außerdem blicken wir gemeinsam dann auf die kommenden Spiele, die noch anstehen bis zur Winterpause. Angefangen mit dem Auswärtsspiel in Bielefeld. Vorher aber kümmern wir uns um das FC-Fanprojekt Fans 1991, denn die haben ein Hallenturnier für euch im Angebot in Poldishalle.
Werbung.
Ja, ja, der gute alte Budenzauber, leidenschaftliche Zweikämpfe an der Bande, technische Kabinettstückchen auf engstem Raum, viele Tore in kürzester Zeit. Ach, das hat schon was, oder? Und das gab's ja viele Jahre sogar bei den Profis. Erinnert euch an die Hallmasters-Serie. Macht auf jeden Fall auch im Amateurbereich jede Menge Spaß. Und deshalb hat sich das Fanprojekt des FC Fans 1991 gedacht, ach komm, lassen wir den Hallenfußball anlässlich unseres 30. Jubiläums mal aufleben. Und ihr seid eingeladen. Ende Januar nächsten Jahres ist es soweit. 29.01. in Poldis Straßenkicker-Base in Köln-Mülheim. Der Fans 1991 Budenzauber. Und ich hoffe, ihr habt Bock. Dann meldet euer Team an. Egal ob FC-Fanclub, Freundeskreis, soziale Einrichtung, Kegel oder sonstiger Verein, das passt alles. Einzige Voraussetzung, ihr solltet 8 bis 12 Spieler zusammenbekommen. Also, ran an die Anmeldung findet ihr zusammen mit weiteren Infos auf der Homepage des Fanprojekts fans1991.de. Und übrigens, im Anschluss an das Turnier gibt's noch ein kleines Konzert mit Mo Torres. Liebe deine Stadt, liebe den Hallenfußball. Wisst ihr Bescheid?
Werbung.
Ja, und ich hoffe doch, dass sich bis Ende Januar die vierte Welle zumindest wieder so einigermaßen gelegt hat und damit auch die Lage bei den Corona-Infektionen und auf den Intensivstationen entspannt hat. Sieht im Moment ja überhaupt nicht gut aus. Im Gegenteil, ihr werdet das mitbekommen haben. In einigen Bundesländern wie Sachsen, wie Bayern schießen die Zahlen nach oben. Viele Menschen erkranken schwer oder sterben sogar, müssen in andere Krankenhäuser, in andere Bundesländer verlegt werden. Bei uns hier in Köln bzw. in NRW ist die Situation bislang zum Glück noch nicht so dramatisch, weshalb das Derby ja auch die einzige Partie des 13. Bundesligaspieltags war, die vor ausverkauften, sprich komplett vollem Stadion stattfinden durfte. 50.000 Fans. Ich habe es angesprochen, die Stimmung war fantastisch. Nicht viel leiser war dann allerdings auch das Echo aus der Politik. Wie kann man das nur machen? In dieser Phase der Pandemie, so der Vorwurf. Der FC hat sich seitdem einiges anhören müssen und jetzt an diesem Montagnachmittag reagiert. FC-Geschäftsführer Alexander Werle hat sich zu Wort gemeldet und das ausverkaufte Derby verteidigt.
Wenn es eine Verordnung gibt und die besagt, dass wir 50.000 unter Berücksichtigung des Hygienekonzepts, ja, mit der Nachvollziehbarkeit der Infektionskette, mit unterschiedlichen Timeslots, mit dem Maskentragen außerhalb des Platzes, dann noch am Platz, ist es aus meiner Sicht natürlich als Verein legitim, diese Verordnung auch umzusetzen. Denn wir haben 50.000 Tickets auch schon an den Mann und an die Frau gebracht. Und von daher gibt es einfach auch Fakten, an die man sich halten sollte.
Ja, das Go hatte der FC am Donnerstag vor dem Derby auch vom Kölner Gesundheitsamt bekommen. Und Werle hat die Maskenpflicht angesprochen. Ein weiterer Punkt, der für viel Kritik in Richtung FC ja, gesorgt hat. Denn auf TV-Bildern ist zu sehen, dass viele Fans während des Spiels eben keine Maske mehr auf hatten. Und da hält Werle jetzt dagegen. Der FC, so sagt er, habe diese Anordnung so gut es geht umgesetzt. Eine Anordnung, die man vom Gesundheitsamt erst 4 Stunden vor Anpfiff erhalten habe und damit sehr kurzfristig.
Das haben wir dann auch mit allen Mitteln gemacht. Innerhalb der 4 Stunden haben sich auch viele Fans erfreulicherweise daran gehalten und daran gab es dann Diskussionen. Nicht an jedem Standort in Nordrhein-Westfalen gab es an diesem Wochenende eine Maskenpflicht. Aber wir haben uns daran gehalten und haben das versucht umzusetzen.
Ja, und Werle hat dann weitergehend nochmals betont, dass Bundesligaspiele im Stadion nachweislich keine Corona-Hotspots sein.
Ich möchte auch noch mal betonen, 3,7 Millionen Fußballfans in den Spielen davor, da gab es 10 positive Tests im Nachgang und daraus abgeleitet 72 Nachverfolgungen war negativ. Und das bestätigt ja auch das, was die Aerosole-Forscher sagen, dass es eben ein geringeres Infektionsrisiko eben unter freiem Himmel gibt, wenn man auch dieses Hygienekonzept befolgt und umsetzt. Und von daher finde ich auch immer schon in so eine Debatte wichtig, dass man eben Fakten auch berücksichtigt.
Ja, und auf die Kritik von Karl Lauterbach, der sich ja auch über die sozialen Kanäle unter anderem zu Wort gemeldet hat, ist Werle dann auch noch eingegangen. Lauterbach hatte ja gesagt, im Stadion, ja, da passiert wenig, die Infektionen würden aber durchaus bei der An- und Abreise zu den Spielen, beispielsweise in vollen Bahnen, stattfinden.
An- und Abfahrt ist sicherlich ein Punkt, den man aber auch regeln kann. Wir arbeiten mit Timeslots. Jeder Fan bekommt mitsamt digitalen Ticket auch eine Einlasszeit mitgeteilt. Da halten sie sich sensationell dran, unsere Fans, und damit gibt es eine Entzerrung. Natürlich haben wir auch mit den Verkehrsbetrieben gesprochen, dass wir eben eine größere Taktung dann eben haben. Und das sind Dinge, die man damit berücksichtigen muss bei so einer Situation. Und das ist uns eigentlich in den letzten Spielen gelungen. Also wir haben positives Feedback bekommen, was die Einlasssituation angeht.
Ja, in der Politik scheint sich aber eine andere Sichtweise immer mehr durchzusetzen. In einigen Stadien hat es ja schon Zuschauerbegrenzungen bzw. sogar schon Geisterspiele wie in Sachsen gegeben. Bei RB Leipzig. Inzwischen werden auch immer mehr Forderungen nach weiteren Geisterspielen laut. Das soll bundesweit gelten, so einige Politiker. Und Werle hält das für die FC-Heimspiele aktuell für unverhältnismäßig, weil die Impfquote in Köln und in NRW verhältnismäßig hoch sei und die Hospitalisierungsinzidenz damit deutlich geringer als in anderen Bundesländern.
Die Stabilität des Gesundheitssystems muss über allem stehen. Und da wird auch der Fußball dann einen Schritt zurückgehen und auch einen Schritt zurückgehen müssen. Und dennoch sage ich immer, lasst uns bitte auch an Fakten orientieren. Wir sind nicht die Hotspots als Großveranstaltungen. Und deswegen mit einem Hygienekonzept, das vernünftig ist, mit der Nachvollziehbarkeit der Infektionskette, mit Masken, mit 2G plus, sollten wir schon auch Lösungen finden, um eben nicht von Geisterspielen zu sprechen.
Also, das Thema wird uns die nächsten Tage ganz sicher weiter begleiten. Dienstag könnten bei einer Bund-Länder-Runde, aber auch hier bei uns in NRW schon weitere Entscheidungen fallen. Ministerpräsident Wüst hat da schon so einiges angekündigt und das soll eben auch die Bundesligaspiele in Nordrhein-Westfalen betreffen. Bin gespannt, was bei rauskommt. Es ist und bleibt in allen Bereichen einfach ein ganz, ganz schwieriges Thema. Aber jetzt kennt ihr die Sichtweise des 1. FC Köln, die von Alexander Werle. Macht euch euer eigenes Bild, eure eigene Meinung und wir gehen hier im FC-Podcast jetzt einfach wieder zum Sportlichen über. Denn da steht ja das nächste Spiel bei Arminia Bielefeld an. Samstag 15:30 beim Tabellenvorletzten, ja, der noch nicht wirklich gut in die Saison reingekommen ist. Gerade mal 9 Punkte zusammengesammelt hat und Arminia Bielefeld ist obendrein dann sogar die schlechteste Offensivmannschaft, wenn wir nach erzielten Toren das Ganze betrachten. 9-mal haben sie getroffen in dieser Saison. Sie haben ihren Top-Torjäger mit Fabian Klos, der hat immerhin 3 Treffer erzielen können, aber 2 davon per Elfmeter, also nicht aus dem Spiel heraus. 3 Treffer stehen auch auf dem Konto von Okugawa. Lausen, der drittbeste Torschütze mit 2 Treffern und das war es dann im Grunde auch schon fast. Also Arminia Bielefeld tut sich sehr, sehr schwer, vorne Tore zu erzielen. Hinten kassieren sie dann zu viele und so holen sie eben kaum Punkte. Liegen, wie gesagt, auf dem vorletzten Tabellenplatz. Was aber nicht heißt, dass der FC da mal eben die 3 Punkte mitnimmt. Das haben wir auch in der vergangenen Saison gesehen. Ja, Hinspiel 0:1 in Bielefeld war ein relativ grausiges Spiel, ehrlich gesagt. Also vom Niveau her sehr, sehr dürftig. Und dann hat der FC sich durch einen Abwehrpatzer dann hinten noch einen eingefangen und die Punkte blieben in Bielefeld. Das sollte diesmal bitte anders werden. Und ich sehe da auch durchaus ganz gute Chancen, wenn der FC an die Leistung vom Derby anknüpft, wenn er weiter so Attacke nach vorne spielt, hinten gut verteidigt. Also insgesamt hat der FC ja sehr, sehr wenig zugelassen gegen eine spielstarke, offensivstarke Borussia-Mannschaft. Sie werden natürlich von Beginn an im Physischen dagegenhalten müssen. Das wird sicherlich auch ein Weg sein, den Arminia Bielefeld gehen möchte. Dem FC, ja, den Schneid abkaufen, wie das der FC mit Borussia Mönchengladbach geschafft hat. Sie sind sehr laufstark, die Arminen, 119 Kilometer pro Spiel, damit sind sie ganz, ganz oben in der Bundesliga-Tabelle. Der FC kann da aber nahezu mithalten mit immerhin rund 117 Kilometer, die sie abspulen pro Spiel. Und es wird halt auch wieder so ein Zweikampfmonster wie Salih Özcan brauchen in dieser Partie. Ich gehe mal schwer davon aus, dass er wieder in der Startelf steht. Und auch alle anderen werden dagegenhalten müssen. Und dann kann natürlich was gehen, weil spielerisch und was ja die Wucht nach vorne betrifft, ist der FC einfach eine Klasse besser, aus meiner Sicht zumindest. Und wenn sie das ins Spiel einbringen, dann sehe ich eben gute Chancen, dass der FC die nächsten Punkte holt. Und es kommen ja noch weitere Partien gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel. Nächstes Spiel ist dann zu Hause gegen den FC Augsburg. Auch die im Moment abstiegsgefährdet, wenn wir das denn so sagen können, nach bislang ja nur 13 absolvierten Spielen. Und am letzten Spieltag der Hinrunde kommt noch der VfB Stuttgart ins Rhein-Energiestadion. Also, boah, wenn wir da mal ein bisschen die Fantasie spielen lassen, da sind schon durchaus noch einige Punkte drin. Da könnte der FC doch noch sogar relativ deutlich über die 20-Punkte-Marke kommen. Wäre doch ein schönes Punktepolster unterm Weihnachtsbaum. Und wollen nicht vergessen, das Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg. Das FC vielleicht leichter Außenseiter, aber auch da könnte durchaus was drin sein. Sind aber alles Zukunftsgedanken. Jetzt erstmal Bielefeld, jetzt erstmal auswärts, Samstag 15:30 Uhr. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch da wieder live dabei seid. Könnt ihr. Die kompletten 90 Minuten gibt's wie immer über das Radio Köln FC Radio auf fc-radio.de. Ganz einfach empfangbar auch direkt über die FC-App in Ausschnitten. Seid ihr wie immer bei Radio Köln im Programm bestens aufgehoben. Die Kollegen schalten raus zu mir ins Stadion nach Bielefeld. Und wer sich noch mal ein paar aktuelle Infos zu dieser Auswärtspartie reinziehen möchte, der sollte mal einen Blick auf express.de werfen. Da gibt es den FC-Newsletter immer so 2-3 Tage vor dem Spiel. Gibt es einen Hashtag, FC Newsletter, könnt ihr abonnieren und da werdet ihr auch nochmal bestens versorgt mit aktuellen Infos zum kommenden Spiel. Soweit, so gut. Samstag 15:30 Uhr wird angepfiffen und hier im FC-Podcast können wir dann hoffentlich nächste Woche die nächsten Punkte, den nächsten Sieg bejubeln und dann wäre der FC tatsächlich schon über der 20-Punkte-Marke. Also haut rein, come on FC, das war's von mir mit dieser Folge. Habt noch eine schöne Woche, madet jod.
Der Radio Köln FC-Podcast. Präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen.